Der Salat aus dem eigenen Garten. Schön knackig, frisch und im eigenen Hochbeet herangewachsen. Das macht nicht nur Freude, das schmeckt auch gut und man weiß, der ist auf gar keinen Fall gespritzt. Die Wurzeln der kleinen Salatsetzlinge stecken dabei übrigens meistens in einem kleinen Torfwürfel, den wir so im Baumarkt oder in der Gärtnerei kaufen. Torf eignet sich da am besten für die Aufzucht von Gemüse, Blumen oder Pflanzen. Er ist aber auch ein Produkt, das in den letzten Jahren immer mehr, naja, kann man schon sagen, in Verruf geraten ist, weil er eben mehr CO2 beinhaltet und beim Zersetzen natürlich auch freisetzt. Die Bundesregierung hat dazu 2022 ein Strategiepapier herausgegeben und in Niedersachsen ist per Gesetz das Erschließen weiterer Torfabbaugebiete verboten worden. Doch die Torfreduktion hat Auswirkungen auf uns alle und ohne Torf geht es nicht, sagt Silke Kuma. Sie ist vom Torfwerk Moorkultur im niedersächsischen Ramsloh. Guten Tag, Frau Kuma.
Guten Tag.
Was ist Torf? Wo finde ich ihn? Und was ist das ganz Besondere dran?
Torf findet man in Mooren. Und das Besondere ist, dass es ganz, ganz viel organische Substanz ist, die dadurch, dass sie unter Luftabschluss, also feucht im Wasser, Moore sind ja nass, gewesen ist, hat sich der Torf nicht zersetzt. Normale organische Substanz, wenn ich also da irgendwas liegen lasse oder so, das verschwindet ja, das zersetzt sich innerhalb von, je nachdem was es ist, ein paar Monaten oder eben vielleicht beim Baum dauert es auch ein paar Jahre, aber es verschwindet. Und bei Torf, dadurch, dass der Sauerstoff da nicht drankam, ist das nicht passiert. Dann kommt es drauf an, bei einem Moor, die werden sortiert, je nachdem, wo das Wasser herkommt, dass das Moor nass macht. Das Wasser bringt entweder viele Nährstoffe mit oder wenig. Bei wenig Wasser, das ist dann Regenwasser, was von oben kommt, habe ich ein sogenanntes Hochmoor. Das enthält wenig Nährstoffe, das hat einen niedrigen pH-Wert und das enthält Torfe, die aus Torfmoosen bestehen. Und das Ganze zusammen ergibt dann ein Produkt oder eine Substanz, die für den heutigen automatisierten Gartenbau ganz super geeignet ist, weil ich die einfach ganz toll einstellen kann auf die verschiedenen Pflanzen, die im Gartenbau wachsen sollen.
Was für Folgen hätte das sowohl für die Natur als auch für den Endverbraucher? Nehmen wir jetzt mal den klassischen Gärtner, der da wirklich seinen Salat anbaut. Was hätte das zur Folge, wenn kein Torf mehr zur Verfügung stünde, weil er einfach nicht mehr abgebaut wird?
Also wenn kein Torf mehr zur Verfügung steht, bedeutet das für den Hobby-Gartenbauer zum Beispiel, dass die Erde, die er dann benutzt, ja torffrei sein muss. Also wenn er zum Beispiel was in Kügelbühl macht oder eine Aussaaterde hat, die muss komplett torffrei sein. Und die hat dann andere Eigenschaften als das, was wir gewohnt sind. Zum Beispiel, die Erfahrungen zeigen, dass in der Regel mehr, also häufiger gegossen werden muss. Ich habe vielleicht Salze drin, die ich eigentlich nicht haben will. Und man muss sich umstellen, man muss eventuell mehr düngen, man muss anders düngen, man muss vielleicht auch mal eine Probe ziehen und untersuchen lassen. Es wird komplizierter. Und für den Erwerbsgartenbau, das heißt die Leute, die damit ihr Geld verdienen, steigt halt auch das Risiko, dass da was schief geht.
Man muss es ja schon sagen, es wird ja auch eifrig an Ersatz geforscht. Dazu zählt unter anderem Holzfaser aus Laubgehölzen oder Fasernesseln, also Brennnesseln mit erhöhtem Fasergehalt. Ist so etwas wettbewerbsfähig?
Also es gibt Ausgangsstoffe wie Kompost oder auch Holzfaser, die eigentlich schon länger auf dem Markt sind, die man ganz gut kennt, wo wir aber, und jetzt kommt nämlich das zweite Problem, was ich eben nicht gesagt habe, das Problem ist auch, dass wir müssen ja den ganzen Torf, den wir jetzt benutzen im Jahr, so kleine 5 Millionen Kubikmeter, den müssen wir ja ersetzen. Und wo soll das alles herkommen? Es ist ja nicht so, dass jetzt die Kompostwerke zum Beispiel Riesenhaufen mit ungenutztem Kompost liegen haben oder dass in den Wäldern sich das Holz stapelt, sondern gerade bei Holz ist es so, dass die Nachfrage ja schon da ist und dass sehr viele Industrien auch auf Holz umstellen, entweder als Energielieferant oder eben für neue Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Das heißt, wir stehen da ganz stark in Konkurrenz mit anderen, die teilweise dann auch noch staatlich bezuschusst werden, so EEG und solche Sachen, was bei uns nicht der Fall ist. Also da geht es dann um die Menge. Und dann diese anderen Sachen, Die sind in der Regel im Versuchsstadium, haben aber alle den Nachteil, dass ich bis auf Kompost und Torfmoos, da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen, kann ich nur Torf noch zu 100% verwenden. Bei allen anderen Stoffen kann ich nur immer Anteile von zum Beispiel Holzfaser nehmen, Kompost nehmen, Rindenhumus nehmen, um ein Gemisch zu machen, was eine Erde bringt. Weil die Eigenschaften, also pH-Wert, Salzgehalt, Wasserhaltefähigkeit und solche Dinge sonst nicht ausreichen für eine vernünftige Gartenerde.
Und dann ist es ja auch so, wie Sie vorhin angesprochen haben, der Torf ist letztendlich der Allrounder, der Alleskönner, wenn es darum geht, irgendwelche Pflanzen einzusetzen. Und bei anderen Pflanzen muss man sich die Komponenten und die Verträglichkeit quasi so ein bisschen zusammen experimentieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Und das ist das, was im Moment auch mit Forschungsprojekten ziemlich viel passiert, dass man im Gartenbau auch schaut, okay, bei welcher Pflanze kann ich mit welchen anderen Ausgangsstoffen arbeiten, in welchen Prozentzahlen. Wobei, solange ich 50% Torf in einem Substrat habe, der puffert sozusagen die negativen Eigenschaften der anderen Stoffe. Und es ist noch relativ einfach. Aber wenn ich dann Richtung mehr Torfersatz gehen will, bis zu 100%, dann wird die Sache viel schwieriger und auch viel risikoreicher, weil Torf ist relativ gleichmäßig. Kompost zum Beispiel hat sehr, sehr unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem, aus was er gemacht wurde, zu welcher Jahreszeit er entstanden ist. Und das ist auch so ein Problem, dass viele Ersatzstoffe so schwankende Eigenschaften haben, die man dann irgendwie ausgleichen muss, wenn man daraus eine gute Erde machen will.
Kommen wir mal so ein bisschen auf die höheren Ebenen. Was macht das denn mit Ihrem Betrieb zum Beispiel und anderen Betrieben, die Torf abbauen, wenn da auf einmal neue Erschließungsmöglichkeiten gekappt sind? Was für Vorstellungen muss ich mir machen? Niedersachsen ist nach Mecklenburg-Vorpommern das Land mit dem größten Torfabbau. Wie viele Arbeitsplätze hängen denn allein da dran?
Ich glaube, Niedersachsen hat sogar mehr Torfabbau als Mecklenburg-Vorpommern. Das ist vielleicht ein bisschen unser Problem. Das sind kleine mittelständische Unternehmen in der Erden- und Substratindustrie, bis auf wenige Ausnahmen. Es hängen deswegen da nicht so viele Arbeitsplätze dran, wie ich sage jetzt mal bei Kaufhof Galeria oder so. Es hängen aber mittelbar im Gartenbau natürlich viel mehr Arbeitsplätze dran. Aktuell gibt es, glaube ich, keine neue Gartenbaustudie. Die letzte Studie ist aus dem Jahr, wann war es, 2018 oder so. Das Bundesministerium für Landwirtschaft macht immer so Studien, wo die halt so die Cluster untersuchen. Da ist die Torfindustrie aber nicht dabei, aber der Gartenbau. Und das sind schon dann ein paar Millionen Arbeitsplätze. Vor allem, es geht ja nicht nur um die Arbeitsplätze, es geht zum Beispiel im Bereich Gemüsebau oder so, geht es auch um Ernährungssicherheit. Es soll regionales Gemüse sein, das soll hier angebaut werden. Und wo soll es denn herkommen, wenn die Betriebe zum Beispiel die Jungpflanzen nicht mehr in Torf anziehen können, sondern auf irgendwas ganz Unsicheres ausweichen müssen?
Welche Auswirkungen hat das auf die Landwirtschaft und letztendlich dann auch auf den Endverbraucher? Und wir reden ja nicht nur davon, dass man irgendwie ein schönes Gartenbau-Feeling hat und so, ach ja, die Tomaten, die Ranken so schön, das ist alles nett. Aber wir reden ja hier davon, dass dann am Ende ganze Regale leer bleiben wahrscheinlich, oder?
Ja, also es geht einmal um den Gemüsebau. Wie Sie schon gesagt haben, an eigentlich jeder Gemüsepflanze, und das ist auch der Salat, der dann im Supermarkt liegt, hängt ein kleines Torftöpfchen. Dieses Presstopfverfahren ist eigentlich ein sehr nettes Verfahren, weil ich brauche dafür keine Verpackung. Die Maschinen sind da. Es ist ein Verfahren, was in ganz Europa gilt. Alles wird eigentlich unverpackt transportiert. Das ist auch nicht nötig, weil der Torf, den man dafür benutzt, der Schwarztorf, der klebt selber. Da hat man noch nicht wirklich den Ersatz zu. Dann ist es so, im Pilzanbau wird Torf als Deckerde benötigt, also im Champignonanbau. Auch da gibt es keinen richtigen Ersatz dafür. Im Baumschulbereich und selbst im Forstbereich, wo es ja um Bäume geht, um Pflanzen, die unsere Städte grüner machen sollen, die auch CO2 binden sollen und all diese Dinge, auch dort werden die Pflanzen in der Regel in Torf oder gemischte Substrate angezogen. Es gibt Pflanzen, bei denen kann ich den Torf ersetzen, aber in der Regel die meisten Substrate enthalten 30-50% Torf immer noch. Kräuter, 50% Torf, selbst wenn sie Biokräuter sind, 50% Torf, weil es halt anders schwierig ist.
Also wir haben jetzt auch gehört, dass die Ersatzprodukte für Torf unglaublich schwer herzustellen und wahrscheinlich in der Menge überhaupt gar nicht so herstellbar sind. Im Feldversuch mag das funktionieren, so habe ich das zumindest rausgehört, aber in der großen Breite, um eine Nation oder vielleicht sogar eine Exportnation auch im landwirtschaftlichen Bereich ernähren oder versorgen zu wollen, funktioniert das nicht. Was ist jetzt dann die wirtschaftliche Konsequenz, wenn Sie, Niedersachsen, den Torf nicht mehr abbauen oder nicht mehr erschließen dürfen? Was sagt sich der Wirtschaftler? Was passiert dann in der konsequenten Folge?
Also es fängt sozusagen schon an, und zwar da im restlichen Europa der Torfabbau auch zurückgehen soll, aber die Zeitziele ganz anders sind und zum Beispiel in den baltischen Staaten auch noch nicht von einem Verbot des Torfabbaus die Rede ist, wird der Torf dann aus dem Ausland kommen, entweder als Substrat, als fertiges Substrat oder als fertige Pflanze. Das bedeutet halt, dass die deutsche Erden- und Substratbranche ziemlich viele Verluste hat. Wir waren bis vor 10 Jahren führend in Europa, sind jetzt ungefähr noch gleich auf mit den Niederländern, aber es wird weniger, weil aktuell torffrei noch kein Verkaufsschlager im Außerdeutschen, also in der EU ist, außer Deutschland. Selbst in Deutschland ist es nicht wirklich ein Verkaufsschlager, muss man dazu sagen. Obwohl ich alle unsere Zuhörer ermutigen möchte, probieren Sie es einfach mal aus. Gehen Sie mal in Ihren Gartencenter und kaufen Sie mal auch torffrei, um es auszuprobieren und um zu gucken, okay, wie funktioniert das? Es gibt ganz sicher gute Erden, die funktionieren. Und uns als Branche und unserem Branchenverband IVG würde das auch total interessieren, wie Sie das sehen. Also bitte gerne ausprobieren.
Die ganze Thematik, der ganze Torfabbau und die Reduktion des Abbaus ist ja eine Klimaschutzmaßnahmen-Thematik. Würden Sie grundsätzlich sagen, ja, das unterschreiben Sie, finden Sie gut, das ist eigentlich genau das richtige Ziel, der Strang, an dem man ziehen muss, nur der Zeitpunkt ist einfach zu früh?
Ja, uns geht es zu schnell und es sind noch viele Fragen ungelöst, wo auch der Gesetzgeber was tun muss. Es gibt natürlich wie für alles Vorgaben. Ich kann nicht einfach so Sachen zusammenmixen und die dann vermarkten. Ich muss eine Deklaration haben. Gewisse Dinge darf ich gar nicht einsetzen. Dann ist es so, was ist mit nachwachsenden Rohstoffen, wenn ich die anbauen will? Zum Beispiel gibt es die sogenannte Paludikultur. Das ist etwas, was in Greifswald, also vom Greifswald-Moorzentrum an der Universität Greifswald sozusagen entwickelt wurde. Das heißt, man wirtschaftet auf einem nassen Moor, damit da eben kein CO2 mehr rauskommt. Die Pflanzen, die dort wachsen, das ist aber noch nicht als Landwirtschaft anerkannt. Wir selber machen Versuche zum Torfmoos als nachwachsenden Rohstoff. Eignet sich super eigentlich als Torfersatz, aber es ist überhaupt nicht in der landwirtschaftlichen Förderung drin. Und das sind alles Dinge, wo wir sagen, wir möchten gerne, dass diese Sachen auch erledigt werden. Und dafür braucht es halt die Zeit.
In Niedersachsen ist ein Gesetz von SPD und Grünen durchgesetzt worden. Der Torfabbau soll dort nicht ausgeweitet werden. Neue Abbaugebiete sollen nicht weiter erschlossen werden. Zu diesem Thema und was das für die gesamte Landwirtschaftsindustrie zur Folge hat, darüber sprach ich mit Silke Kummer. Sie ist vom Torfwerk Moorkultur im niedersächsischen Ramsloh. Herzlichen Dank für diese interessanten Erklärungen und danke für Ihre Zeit.
Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut.